Guten Morgen miteinander. Ich möchte uns alle ganz, ganz herzlich zu dem heutigen Gottesdienst vom 22. März begrüßen. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 20, «Dort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.» Jeder von uns hat die Aussage von Jesus sicher schon mehrfach im festen Vertrauen auf ihre Erfüllung vor einem Gottesdienst, im Hauskreis oder einfach auch in der Gemeinschaft mit seinen Glaubensgeschwistern gebetet. Aber was für eine neue Dimension überkommt doch die Zusage von Jesus gerade in diesen Tagen, wo der Bundesrat ein Versammlungsverbot ausgesprochen hat. Ja, versammeln können wir uns als Gesamtgemeinde nicht mehr. Ja, nicht einmal mehr als Kleingruppe. Die Frage ist also, ob der Zuspruch von Jesus trotzdem noch gültig bleibt. Es ist eigentlich die gleiche Frage, die die Jünger von Jesus damals stillschweigend beschäftigen mussten. Und auf diese Frage Jesus mit seinem Versprechen eine ganz klare Antwort gegeben hat. Weil nach der jüdischen Tradition waren immer mindestens 10 Männer erforderlich, um eine Synagoge zu bilden oder auch schon nur, um eine öffentliche Gebetsgemeinschaft abzuhalten. Und Jesus macht seinen Jüngern und er macht auch uns ganz unmissverständlich verständlich, dass es eben nicht auf die Anzahl Personen, die Art und Weise der Versammlung, der Ort oder auch die Uhrzeit, sondern eben allein auf die Gemeinschaft, in seinem Namen, darauf ankommt. Unser Gott, er ist ein Gott, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Er ist da präsent, wo du und ich, wo wir alle als Glaubensgeschwister sind und eben in seinem Namen uns eins machen und wir ihn als den gross machen und verehren, wo er ist. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Nach Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. In dieser Gemeinschaft und Verbundenheit im Namen von Jesus Christus, wo uns zusammenhält, uns eint und in dieser uns Jesus seine Präsenz zusagt, möchten wir den Gottesdienst zu seiner Ehre abhalten und darum jetzt auch einsteigen in eine Zeit, wo wir Gott anbeten. Ihn, er, wo er unser Ratgeber ist, in einer Zeit von vielen Unsicherheiten. Er, der unser starker Gott ist, in einer Zeit, wo sich viele ohnmächtig fühlen, aufgrund von den sich überstürzenden Ereignissen. Er, der uns als Vater nach ist, in einer Zeit vor verordneter Distanzhaltung. Er, der ein Friedenfürst ist, in einer Zeit, die von Unruhe beherrscht wird. Ihm möchten wir unser Lob geben, ihm gehört alle Ehre.
Ein König war und Vermacht. Die Schöpfung betet da, die Schöpfung betet da. Er kleidet sich im Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit so groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß.
Ewige Hoffnung,
ist wunderbar. Wir trauen dir Grosses zu. Dein Name ist wunderbar. Dein Name macht wunderbar. Immer und überall bist du gegenwärtig. Immer und überall bist du bei mir und gehst du mit. Ob ich deine Nähe spüre oder nicht, ob ich mich verlassen fühle oder nicht, mich kann nichts daran hindern, dich anzubeten. Jeder Moment, solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit allem, was ich habe. Will dich verehren und an dich denken, immer und überall, wo ich gehe. Jeder Moment, solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit allem, was ich habe. Will dich verehren und an dich denken, gib dir mein für Abend. Immer und überall, egal was ich tue, oh, wie es mir geht. Ob ich die Sonne scheine sehe oder nicht, ob ich die Dunkelheit umhüllt oder nicht, ich kann nichts daran hindern, dich anzubeten. Jeder Moment, solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit allem, was ich hab. Will dich verehren und an dir denken, immer und überall, wo ich geh. Jeder Moment, solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit allem, was ich hab. Will dich verehren und an dir denken, gib dir mein Leben.
Und ewig für dich, mein Herz schlägt.
dir zu, wenn wir trauen auf ein Himmel. Wir trauen auf ein Himmel. Wir trauen auf ein Himmel. Gott nimmt zu, wenn wir trauen auf ein Himmel. Wir trauen auf ein Himmel. Wir trauen auf ein Himmel. Du Gott, regierst für immer. Auf mich strach eben Freude. Du bist da.
Bevor wir jetzt zur Predigt von Lukas Zoll kommen, möchten wir doch noch zusammen still werden und beten. Danke, lieber Vater, dass das, was wir jetzt gerade gesungen haben, unwiderruflich gilt tut. Du bist ein unvergänglicher Gott, ein Gott, der nie schwach wird, der sich uns annimmt in unserer eigenen Schwachheit. Danke, dass wir täglich neu erleben dürfen, wie unsere innere Kraft zunimmt, je mehr wir auf dich vertrauen. Du bist der, der für immer regiert, der mit allem zu seinem Ziel kommt. Dir entgleitet nichts, du vergisst nichts, nichts kann dich überraschen und nichts kann sich dir und deinem Willen in den Weg stellen. Du, Gott, regierst für immer und du allein bist unsere Hoffnung. Danke, dass du jetzt zu uns reden willst. Mach du mein eigenes Herz bereit und mach du auch die Herzen von meinen lieben Geschwistern bereit, dass wir alle zusammen verstehen können, was du uns jetzt zur Predigt sagen willst. Wir möchten uns für dich und für dein Reden öffnen. Amen.
Guten Morgen zur heutigen Predigt. Viele Menschen fragen sich, das, was wir jetzt erleben, die Krise mit dem Virus, die Wirtschaft, die abstürzt, ist das Endzeit? Schließlich ist die Bibel genauso angetreten von Seuchen, von Not, von Überstürzungen. Wer weiß, was alles noch kommt? Die Schweiz im Krisenmodus. Und was heisst das für uns als Christen? Sollen wir in Endzeitmodus übergehen? Persönlich würde ich sagen, natürlich, unbedingt. Das wäre höchste Zeit. Aber nicht aus den Gründen, die ich jetzt aufgezählt habe. Nicht wegen dem Coronavirus. Sondern ich möchte dazu den heutigen Predigtext lesen aus Jona 3. Dem alttestamentlichen Prophet, der hier die bekannten Vers über die Ausgießung vom Heiligen Geist festhaltet. Joel 3, Vers 1 bis 5. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume haben und eure jungen Männer Visionen. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird man Hilfe finden, wie der Herr versprochen hat. Jeder, der sich an den Herrn wendet, wird entkommen. Das sind bekannte Verse. Und die Verheißung vom Heiligen Geist ist so gewaltig, so überraschend. Genau, vor allem im Kontext vom Alten Testament, wo nur Könige, Priester und Propheten überhaupt den Heiligen Geist empfangen durften. So überraschend, dass wir manchmal vielleicht sogar die zeitliche Einordnung glatt überhören. Gott ist hier aber sehr präzise. Er sagt, in den letzten Tagen. Es gibt ganz verschiedene Begriffe, die Propheten verwenden. Auch Jesus und die Apostel im Neuen Testament greifen sie auf. Eben am Ende der Tage, am Ende der Zeiten. In den letzten Tagen, wie es der Prophet Jona hier schreibt. Und sie alle sprechen damit an, was wir allgemein als Endzeit bezeichnen. Bei vielen Bibellesern löst der Begriff Endzeit eine diffuse Angst an. Man verkrampft sich fast ein bisschen. Für viele ist Endzeit fast ausschließlich negativ geprägt. Wir stellen uns eine Zeit vor vom Niedergang. Vielleicht, dass alles zusammenbricht, Krieg und so weiter. Unmittelbar vor der Wiederkunft von Jesus. Eine weltweite Pandemie wäre hier erst der Anfang. Wenn wir den Text lesen, im Joel 3, gibt es durchaus ernste Elemente. Im Vers 3 und 4 ist das beschrieben. Es ist von Blut und wie die Sonne und der Mond feister werden. In der Sprache der Propheten meint Verfinsterung von Sonne und Mond oft Erschütterungen von Königreichen, der Sturz von Mächtigen. Die Elemente, erdrückende Elemente, sind also durchaus vorhanden. Aber wenn man den ganzen Abschnitt liest, wirkt er auf mich alles andere als bedrückend. Hoffnung überwiegt doch bei weitem. Da ist von Ausgießung vom Heiligen Geist redet, über allen, von Wunder und Zeichen und vor allem von Rettung für alle, die den Namen vom Herrn anrufen. Wenn wir also Endzeit rein negativ verstehen, wäre das höchste Zeit, das zu hinterfragen. Aber nicht nur das, sondern auch wenn wir die Endzeit einordnen, unmittelbar vor der Wiederkunft von Jesus, so deckt sich das nicht mit dem, was die Bibel uns sagt. Ab Pfingsten, wo die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind und eine riesige Menschenmenge ratlos dasteht und nicht rauskommt, was sie da gerade beobachten, steht der Petrus führen und erklärt. Und er zitiert diesen Abschnitt aus Joel 3. Alle fünf Versen, eins zu eins. Wir können das in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Aber er schickt dir noch etwas davor, voraus. Er sagt, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen wird eben das geschehen, dass der Heilige Geist ausgossen wird. Mit anderen Worten sagt eigentlich der Petrus, ihr seid Zeugen, dass jetzt passiert, was der Prophet Joel für die letzten Tage angekündigt hat. Und das ist kein Versprecher, es ist nicht eine kleine Ungenauigkeit, weil Petrus zur Vorbereitung dieser Predigt nicht so viel Zeit hatte, das ist ja ganz spontan geschehen. Sondern wenn wir darauf achten, dann machen wir für uns vielleicht erstaunliche Beobachtung, dass der Apostel selber sich zumindest in der Endzeit verstanden hat. Und wir können jetzt viele Bibelstellen durchgehen und es zeigt sich ein ganz einheitliches Bild. Die Endzeit fängt an mit dem ersten Kommen von Jesus Christus, wo Jesus geboren ist und auf dieser Welt war. Und die Endzeit endet, wenn er wiederkommt. Endzeit meint also nicht die letzten Jahre, bevor das Jesus wiederkommt, sondern die ganze Spanne zwischen Kreuz, Auferstehung und seiner Wiederkunft. Interessant ist es, wie es der Apostel Johannes schreibt. Er ist hier sogar noch zugespitzter. Er redet nicht von den letzten Tagen, sondern sogar von der letzten Stunde. Macht aber klar, dass die letzte Stunde nicht irgendeinmal kommt, sondern dass sie schon da ist. 1. Johannes 2, Vers 18 lesen wir: Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Antichrist kommt. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solcher Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sind wir also in der Endzeit? Biblisch gesehen, ganz klar ja. Wir leben in der Endzeit. So wie der Apostel auch, so wie die erste Gemeinde, so wie die Gemeinde über all die Jahrhunderte. Aber was bedeutet das? Endzeit meint eben nicht Ende der Geschichte, sondern zuerst einmal das Ende des alten Bundes. Jesus Christus ist gekommen, um den alten Bund, der, der auf der Einhaltung von Gebot, von den eigenen Werken basiert hat, zu seinem Ziel und zu seinem Ende zu bringen. Und es bricht eine neue Zeit an. Jesus, der für uns alles gehalten hat, um uns gerecht zu machen. Nur wegen dem kann in Erfüllung gehen, was Joel hier schreibt, dass jeder, der den Namen vom Herrn anruft, gerettet wird, weil Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Und eben, Endzeit ist nicht ein Zeitpunkt, sondern ist eine Zeitspanne. Die ganze Spanne zwischen dem ersten Kommen von Jesus auf die Welt und seiner Wiederkunft. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir in Endzeit sind. Nicht um Panik zu schieben, nicht um Hamstereinkäufe zu tätigen und sich nachher irgendwo in eine Berghütte zurückzuziehen, sondern dass wir Jesus ernsthaft nachfolgen. Der Apostel Paulus schreibt am Anfang vom Philipperbrief an die Gemeinde: Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird bis zu jenem großen Tag, an dem Jesus wiederkommt und es dort nachher zum Abschluss bringt. Wir dürfen also ganz getrost und ermutigt sein. Jesus, wenn er in unserem Leben etwas angefangen hat, wird er es zum Abschluss bringen. Es gibt keinen Grund für Panik, für Unsicherheit, für Zweifel, schaffe ich es echt, durchzuheben bis ans Ziel. Weil Jesus in uns am Werk ist. Aber der Paulus schreibt dann noch weiter und in Philipper 1, Vers 9 und 10 lesen wir Folgendes: Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Das ist also das Gebetsanliegen vom Apostel Paulus. Dass wir parat sind, dass unser Leben stimmt, wenn Jesus wiederkommt. Und ich möchte uns einladen, das aufzunehmen. Mach doch das zu deinem persönlichen Gebet für dein eigenes Leben. Ein reines, untadeliges Leben zu führen. Bereit. Aber ich möchte dich einladen, auch für andere zu beten. Für deine Familie, für die Menschen in deinem Umfeld. Jesus kommt zurück. Und wir wollen bereit sein. Müssen wir Angst haben? Nein. Es stimmt, dass in Endzeit, also in unserer Zeit, zwei Kräfte am Werk sind. Das Gute und das Böse. Beides reift nebeneinander bis zur Wiederkunft von Jesus. Und die Bibel verschweigt auch nicht, dass Leid, Not die Gemeinde trifft. Bis zur Wiederkunft von Jesus ist gültig, was Paulus ganz am Anfang, wo die allerersten Gemeinden gegründet worden sind, in Apostelgeschichte 14, 22 betont: Wir wollen auf Jesus vertrauen und unbeirrt am Glauben festhalten. Denn nach Gottes Plan müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Das gilt für die ganze Zeit. Das ist ernst, aber kein Grund zur Panik. Ich finde, was noch viel ernster ist, ist, dass die Bibel sagt, dass am Ende, bevor oder mit der Wiederkunft von Jesus, ein Gericht im Raum steht, wo jeder Mensch sich vor Gott muss verantworten. Schauen wir noch einmal zurück in unseren Bibeltext in Joel 3, auf die Verheißungen. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Ich habe es erwähnt, nicht nur auf Propheten, Könige und Priester, sondern jetzt auf alle, auf dich, wenn du ein Gotteskind bist. Und wir dürfen damit rechnen, und für das wollen wir beten, dass Gottes Herrlichkeit jederzeit hineinbrechen kann. Wenn wir hier lesen von Wundern und Zeichen, die im Himmel und auf der Erde geschehen, dann ist Jesus, als er da war, hat er ja genau das gemacht. Und jetzt, wo wir an seiner Stelle gesendet sind, wenn wir damit rechnen, dass Gott mit seinem Geist oder uns wirkt, dass Menschen erkennen, Gott ist real, seine Kraft ist real. Wir erkennen, wie es hier steht, im Joel 4, dass es Erschütterungen gibt auf dieser Welt, Not, Leid. Aber, dass in dem allem der Mensch nicht allein gelassen ist, nicht ausgeliefert ist, sondern es gilt, was hier im Vers 5 steht. Es gibt Hoffnung für alle Menschen. Wer den Namen vom Herrn anruft, wer Jesus anruft, wird gerettet werden. Diese Hoffnung ist die Antwort auf die Verunsicherung, die unsere Gesellschaft zurzeit drinnen ist. Ich möchte dich einladen. Wenn du die helfende, rettende Hand von Jesus noch nicht ergriffen hast, ergreif sie heute. Er wartet auf dich. Ruf seinen Namen an, wie wir hier aufgefordert sind vom Prophet Joel. Das braucht kein kompliziertes Gebet, sondern wir können einfach sagen: Jesus, ich brauche dich, komm in mein Leben. Nimm von mir, was mich trennt. Vergib mir, wenn ich an dir schuldig geworden bin. Rett mich. Und schenk mir das neue Leben. Schenk mir den Heiligen Geist, wie du es hier versprochen hast. Wir sind in Endzeit. Und wir wollen in Endzeitstimmung leben. Das bedeutet, Jesus ernsthaft nachfolgen, bereit sein, ihn bei seiner Wiederkunft zu empfangen. Es bedeutet, im Wissen und im Vertrauen darauf unterwegs zu sein, dass der Heilige Geist aufgegossen ist, auch auf mich, dass er mich leitet, dass er mich befähigt, dass er mich bevollmächtigt. Es bedeutet, im Vertrauen unterwegs zu sein, dass Gott sich offenbart, in Wunder und Zeichen. Und vor allem bedeutet es, die Hoffnung, die Botschaft, dass jeder, der den Namen vom Herrn anruft, der wird gerettet werden, dass wir die Hoffnung verbreiten. Für das möchte ich jetzt gerade beten. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für die Zeit, in der wir drinnen sind, für all das, was wir erleben, dass wir uns in deiner Hand wissen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass wir keine Angst haben müssen. Du hast gesagt, du bist jeden Tag bei uns, solange die Welt besteht. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort, die Bibel, über die Endzeit nicht in Panik, nicht in Verunsicherung redet, sondern mit einer grossen Gelassenheit. Ja, dass sogar die Hoffnung überwiegt. Danke dir für deine Ausrüstung, den Heiligen Geist, der ausgegossen ist. Ich danke dir für die Hoffnung, dass jeder, der deinen Namen anruft, gerettet wird. Und Jesus, hilf dir uns, in diesem Sinne zu leben. Danke, dass du mit uns kommst. Amen.
Es ist so ermutigend, dass beim Gedanken an die Endzeit wir nicht nur an bedrückende Ereignisse müssen denken, sondern dass wir eine ganz neue Ausgießung vom Heiligen Geist, dass wir Wunder und Zeichen erwarten dürfen, so wie es der Lukas hat gesagt. Aber vor allem auch, dass jeder Rettung überkommt, der an Jesus Christus glaubt und ihm vertraut. Und für das möchten wir heute Morgen ganz bewusst beten. Wir möchten beten, dass Gott in diesen Tagen seinen Geist ganz neu über unser Tal und über unsere Schweiz ausgießen tut. Dass Menschen Gott real erfahren, dass Wunder dürfen geschehen an Menschen, die vielleicht krank sind und sie durch das erkennen, dass es Gott wirklich gibt und sich ihm zuwenden. Aber wir möchten nicht nur für andere, wir möchten auch für uns selber beten. Dass wir beim Gedanken daran, dass wir zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus eben schon in der Endzeit leben, dass wir da nicht bedrückt müssen sein, sondern dass wir viel mehr mit Freude und Zuversicht erfüllt werden. Und dass der Heilige Geist uns selber zurüstet tut, dass wir zu Hoffnungsträger dürfen werden in unserem eigenen Umfeld. Wir nehmen uns jeden persönlich jetzt eine Zeit vor Stille und vom Gebet. Wir dürfen voller Dankbarkeit sein, dass Gott mit dieser Welt und mit seiner Geschichte, die er vor Grundlegung der Welt geplant hat, auch zum Ziel kommt. Wir möchten ihm darum auch in der neuen Woche vertrauen, dass er alles, was zurzeit um uns geschieht, aber auch uns selber in seiner Hand hat, nach seinem guten Willen führt und uns dabei nicht allein lädt. Und jetzt möchte ich uns zum Abschluss von diesem Gottesdienst noch segnen. Die Gnade von unserem Herr Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit uns allen. Amen. Habt eine ganz gute Woche.